Unser Thema Jesus kann wird ja sicher von vielen Menschen auch ganz merkwürdig angesehen. Viele, die nicht zum Glauben durchgedrungen sind, führen als Entschuldigung an, dass Jesus sie enttäuscht habe. Sie hätten einmal versucht, weiß noch, ich war Vikar in Waiblingen und da war bei Hausbesuchen in der Schondorfer Straße, merke ich, da macht die Frau die Tür auf und war ganz verheult und ich sage, darf ich rein? Und da saß man am Küchentisch. Die einzige Tochter war dort, das war beim Krankenhaus, alten Krankenhaus vor Kreuzung, war dort von einem Mopedfahrer zusammengestoßen und lag mit einer schweren Hirnblutung bewusstlos im Krankenhaus. War dann im Listkrankenhaus, die Ärzte haben gesagt, es hat keinen Sinn mehr operieren. Wir waren Friseur. Die Frau hat immer wieder gesagt, wir haben die Hoffnung noch, hat dann immer so Adventskränzle noch hingelegt. Ich dachte, liebe Frau, keine Chance. Und die wurde wieder gesundes Kind. Nach 3 Wochen ging sie wieder in die Schule. Für mich als junger Vikar war das einfach unvorstellbar. Und dann, wie ich weg bin von Waiblingen, ich weiß noch, ich saß in der Michaelskirche gegenüber auf der Empore und er sagte, ich kann eben nicht glauben. Und als ich ihn nochmal besucht habe zu Hause, hat er gesagt, wenn ich nicht einen Sechser im Lotto finde, kann ich nicht glauben. Das heißt, Leute haben ihre Erwartungen an Jesus, er kann alles, er kann mir auch Reichtum geben. Nein, Jesus kann auch nicht lügen. Jesus kann auch nicht dich enttäuschen. Ganz wunderbar. Ganz das durch. Er hat eine Reihe von Dingen, die er vorhat, in dir und deinem Leben erfüllt. Wie ich schon in Stuttgart war, rief mich eine Frau an mit 3 Kindern und sagt, sie sei verheiratet, sie sei dieses Mädchen. Wohnt im Remstal, ging mit ihren Kindern spazieren und da hat sie ein parkendes Auto gelöst, fährt direkt auf den Gehweg und bleibt an der Mauer, es war Weinbergweg, hängen und sie war unverletzt und ihre Kinder. Und ich sage, können Sie glauben? Sagt sie, nein. Weil sie wie verbohrt ist an dem, wenn man Jesus hat, dann muss alles funktionieren, was ich mir wünsche. Und deshalb, heute haben wir das Thema, Jesus kann seine Herrlichkeit offenbaren. Das tut er, wo wir ihn suchen. Und am allerschönsten am Grab des Lazarus, wo selbst Maria und Martha sagen, Herr Jesus, pass auf, der stinkt schon, der ist schon in der Verwesung. Und Jesus sagt, wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit dem Glauben ist es interessant. Wir können die Dinge der Welt erkennen, indem wir kritisch nachfragen. Aber ganz anders ist, wenn du mit einer Person Verbindung haben willst. Wenn du kritisch bleibst und sagst, ich traue keinem Menschen, wirst du nie einen Freund finden. Personen erschließen sie erst durch Vertrauen. Und das ist bei Jesus, du musst den Weg gehen, Herr, ich glaube dir. Fing schon mit Abraham an. Gott sprach zu Abraham, der hätte sagen können, ich glaube das nicht, ich will zur Erscheinung von Engeln sehen oder was alles. Abraham glaubte und das rechnete ihm der Herr zu gerecht. Er hat das Vertrauen zu dem redenden Gott und das fängt mit deiner Bibel an und mit dem, was Jesus für dich tut. Ganz herrlich und wir lesen jetzt dieses und wir kommen wieder ganz nah an das, was wir gestern gesprochen haben. Ich möchte Matthäus 16, Vers 24 anfangen. Auch gestern war ja wichtig, dass wir die Verse davor noch lesen. Aber es heißt, und nach 6 Tagen interessiert uns ja, was waren denn 5 Tagen vorher? Da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Was ist denn das? Dein Ich bleibt das größte Hindernis im Glauben an Jesus. Das Ich, das ist eigentlich erst im Glauben richtig groß und Nachfolge Jesu, was unser Ich ein ganz großes Hindernis ist, das so gebunden ist an unsere Wünsche, an unsere irdischen, an die Bindungen der Welt, was wir alles an Sehnen haben, was wir von der Welt erwarten. Und ihr sagt, sich selbst verleugnen, kann man das überhaupt? Ja, das kann man in der Jesus-Nachfolge. Ich will nicht mehr das, was ich will, sondern Herr, ich vertraue dir. Und du führst mich richtig auch gerade ganz wunderbar in dem Erzählen. Was das ist, wenn man plötzlich in der Geborgenheit von ihm ist. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du wirst ein Einzelner werden. Ihr werdet das schon in der Schulklasse erleben. Die anderen lachen, was betest du, glaubst du wirklich? Kreuz ist die Verachtung der Welt. So wie Jesus abgelehnt wurde, kreuzigt ihn. Das ist ein ganzes Geheimnis. Ihr habt gestern von den verfolgten Christen gehört. Warum eigentlich? Die Welt ist doch so tolerant, erträgt alle Religionen, die erträgt sogar alles Woke, Regenbogenleben. Aber erträgt das Jesus-Evangelium nicht. Wir können mit Muslimen Gebetsgottesdienste machen. Das klappt, machen ja die Kirchen. Aber wenn ihr den Namen Jesus nennt, ist die Hölle los. Ja, das ist es. Und das geht nicht. Ich verstehe ja nie, warum die Weihnachtsmärkte ausgesucht haben. Für uns ist ja der Weihnachtsmarkt nicht mehr viel christlicher als vom Evangelium. Aber auch in Syrien haben die aramäischen Christen gesagt, wir müssen gehen. Der erste Christbaum auf dem Marktplatz ist verbrannt unter dem neuen Regime. Natürlich. Jedes Symbol, das irgendwie mit Jesus zusammenhängt, ist ein fanatischer Hass. Und das erlebt ihr auch bei uns in der toleranten Welt, dass das in den Schulklassen überall losgeht. Unser Physiklehrer hat immer gesagt, in der Bibel sei so, da wissen wir ja nicht genau, was von Jesus stammt und was hinzugedichtet wurde. Die Schüler haben immer gewusst, wo der Wind herpfeift. Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wir wollen es ja alle erhalten, dieses irdische Leben. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und dann kommt dieses Wort, das wir gestern schon zitiert haben, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wird er eine Sache. Mir genügt schon ein Grundstück, eine Parzelle in der Königstraße in Stuttgart, um gesichert zu sein. Und die ganze Welt. Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie Seele haben. Interessant. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun im Gericht. Wahrlich, und dieses Wichtige im Johannesevangelium, Amen, Amen, ja, es ist so, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Die wunderbare Zusprache, dass auch der Tod uns nicht von Jesus trennen kann. Und nach 6 Tagen, jetzt kommt unser Abschnitt, nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Es wird nicht gesagt, dass es der Tabor war, das ist die Überlieferung, aber wahrscheinlich der Taborberg, da geht mir ja so gern hin auf den Israelreisen. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen. Verklären einer großen Klarheit, die nicht von unseren irdischen Augen kommt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Für uns ganz wichtig, dass auch im Alten Bund schon eine Überwindung des Todes gibt. Mose, der Größte vor Jesus. Die Ordnungen, die Mose gegeben hat, sind wunderbare Ordnungen. Es sind ja nicht die Reinheitsvorschriften drin, die später die Pharisäer dazu gedichtet haben, sondern die göttlichen Gebote sind ja die großen Freiheiten. Wir hatten es im letzten Jahr so schön, dass ihr übrigens dieses jetzt ins YouTube gestellt habt, das königliche Gesetz der Freiheit. Das Gesetz engt dich doch nicht ein. Du wirst sein einer, der nicht lügt. Du wirst sein einer, der die Eltern ehrt. Du wirst einer sein, der nicht begehrt nach einem Gut, das ihm nicht gehört. Das sind Verheißungen. Der Weg des Lebens ist beschritten. Wunderbar. Mose ist ganz groß, Vorläufer Jesu, der fürs Volk verbannt sein will. Nur damals, wo sie das goldene Kalb errichtet haben, schon Vorläufer von Jesus, der die Vergebung geschaffen. Und Elia, der so mutig stand, so war der Herr lebt, vor dem Ahab. Und die Frau war eine Phönizierin. Ja, wenn einmal der Libanon ist ein wunderbares Reisegebiet. Leider ist es heute nicht so ideal zum Hinfahren. Aber da stehen überall noch die großen 6 Symbole, die großen Pfeiler. die an das männliche Geschlechtsorgan erinnern. Und die haben das immer wieder aufgerichtet in den Wüsten. Das hat mich erschüttert, wie das alles von der Isabel geblieben ist, dort in Phönizien. Elia, die redeten mit Jesus. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose einen, Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das Evangelium begegnet uns nicht im Sehen und nicht im Fühlen, obwohl heute das ein ganz besonderer Wunsch vieler junger Christen ist, dass es ihnen im Körper bebt, ein Wummern da durchgeht. Nein, ihr sollt das hören. Und das ist, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Nein, nicht aus der Predigt, aus dem Zeugnis, natürlich, aus dem Wort. Und durch das Hören und das Erkennen im Glauben offenbart sich Jesus in seiner Herrlichkeit. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus wollte zuerst den Weg gehen bis zum Kreuz und dann bis zur Auferweckung. Und dann kommt der Missionsbefehl. Es hat mich immer, ja, in diesen Jahren, wo ich in der Arbeit Hilfe Brüder drin war, ungeheuer fasziniert. Wir hatten damals ja in Lausanne eine Konferenz, die Billy Graham eingerichtet hat, wo er 6000 Evangelikale aus der ganzen Welt zusammengeführt hat. Und es war schon toll, wenn man da an einem Tisch saß und neben einem saß eine Frau aus den Golfstaaten und erzählte, dass sie da eine lebendige Jesusgemeinde haben. Wir wussten das alles nicht. Die meisten Christen sind nicht in der Ökumene. Denn die Ökumene hat ja ein politisches Programm, und die meisten Christen in Asien und in Afrika wollen mit diesen politischen Plänen des Weltkirchenrats nichts zu tun haben. Das ist eine große Täuschung, weil wir in Deutschland die großen organisierten Landeskirchen haben, ist uns das gar nicht bewusst. In Kenia sind keine 10% der lebendigen Christen, das sind alles Bibelkirchen, Jesusleute, mit dem Ökumen, die wissen gar nicht, was Ökumen ist, die wissen auch nicht, was ein Weltgebetstag der Frauen ist, aber sie haben Bibelschulungen, sind mutige Evangelisten. Und das hat uns damals schon bewegt, wie Billy Graham sagte, in vielen Ländern der Welt ist die Schar der Christen so klein, dass sie gar nicht ihr Volk durchdringen können. Und darum hat er gesagt, es ist eine ganz große Anstrengung noch einmal nötig, Mission zu treiben. Es war gerade die Zeit, als bei uns eine große Werbeaktion der EKD lief: Weiße Missionare raus. Eigentlich sollten wir uns darüber freuen. Das waren Annosen im Stern und im Spiegel, also gegen die Weltmission. Das war ja der Grund, warum dann die evangelikalen Missionen erst entstanden sind und auch das gemacht haben, dass auch unsere Jugendkonferenz für Weltmission entstand. Und in diesen Jahren ist ganz ungeheuer, dass diese kleinen, schwachen Christenzellen auch in Indonesien, einem Muslimland, sich unheimlich ausgeweitet haben. Und die Kirchen, die dort evangelisiert haben, es waren in Äthiopien, die in Deutschland für die unbekannte Wort des Lebens Kirche, nur von der Bibel her kamen, bevor einer getauft wurde, ein halbes Jahr Bibelunterricht brauchst du da. Die sind gewachsen, die haben heute 14 Millionen, die Afrika-Inlandkirche im Kongo, in Kenia und überall. In Kenia sind es 80% Christen heute. Unglaublich. Dann bis nach Mosambik hinunter, eine ganz große Bewegung des Aufbruchs. Und vor allem, dass es heute keine Nation der Welt mehr gibt, wo es nicht eine Christengemeinde gibt. Auch in den ganz starken Verfolgungsländern, Saudi-Arabien vielleicht, das Land, das am striktesten verbietet, dass eine Christengemeinde sich trifft, die nur im Untergrund sich versammeln kann. Reichen Ölstaaten, die das natürlich mit fanatischem Hass verfolgen. Aber das Größte war China, und dann kam das in Zentralasien, wie das auf einmal nach der Wende, 1990 war das die große Wende und die Ausbreitung. Und das ist ganz toll. Und wenn ihr zu diesen Christen kommt, die interessiert nur eins: was du mit Jesus erlebt hast. Eine ganz tolle Zentrierung, weil bei uns ja das kirchliche Leben und die Predigten oft mit allem Möglichen erfüllt sind, mit politischen Problemen, mit Moralfragen, wie man machen soll. Und das kennen wir und auch der Religionsunterricht ist mit all den Dingen gefüllt. Eine wunderbare Zentriertheit, wie Sie das in einer Einfachheit bezeugen, gerade diese iranischen Christen, die da zum Glauben kommen, in einer Dichte und in einer für uns ansteckenden Weise. Der große Evangelist Dieter Niles, der aus Sri Lanka kommt, der hat ja schon vor Jahrzehnten gesagt, dass die Christen nicht in erster Linie eine politische Botschaft haben, auch keine moralische Anweisung zum Lebensstil, sondern sie hätten eine Botschaft der Welt von Jesus zu sagen. Und das ist für uns wieder ganz wichtig, dass wir das entdecken. Wir haben ja unsere politischen Meinungen, bis zum Frühstück haben wir uns unterhalten. Können wir alles revidieren. Und wir haben auch unsere Vorstellungen in der heutigen Zeit, wo die Moralmaßstäbe in Familie und auch in all den Fragen unseres Lebens auf den Kopf gestellt werden. Aber es ist nicht das oberste Ziel, sondern das oberste Ziel ist, dass Menschen Jesus erkennen. Und das ist so wichtig. Und der Dieter Niles hat einen schönen Satz gesagt, wenn wir von Jesus reden, ist es, wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Wir erzählen das einfach weiter und du brauchst gar nicht mehr tun, als das den anderen weitererzählen. Und wir wissen, dass das die Menschen sehr erregt. Ich weiß, wenn in einer Schule ein paar Christen einen Schülerbibelkreis, einen Gebetskreis aufbauen, wie sie plötzlich verspottet werden, wie der Widerstand sich regt. Ich weiß, wie die Gideons Schwierigkeiten haben, heute in den Schulen die Bibeln zu verteilen. Die meisten Schulleiter heute das schon ablehnen, was früher selbstverständlich war. Warum? Wir leben doch in einem christlichen Abendland. Nein, schon lange nicht mehr. Und darum ist so wichtig, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Und da kommst du in den Verruf. War so schön bei unserer Gemeinde, da erzählten Leute, sind in Stuttgart zugezogen, sind bei uns beim Bosch in der Kantine, wurde so spös über die Hofacker Kirche gesprochen, da wussten wir, wo wir hingehören. Das ist oft ein Kennzeichen, wenn du das hörst, wo sind denn die Welt spricht sehr negativ über Bibelleute, über Jesusleute, weil die nicht Wendehälse haben, sondern meist sehr klare Positionen für ihr Leben. Und es war schon bei der ersten Christenheit, kaum war Jesus auferstanden. Und die Jünger gingen zum Tempel zu beten. Die blieben noch in ihrer jüdischen Tradition. Und da sitzt ein Bettler an der Pforte. Und die sagen ihm, Gold und Silber haben wir nicht. Was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesus stehe auf. Und er steht auf. Und auf einmal geht die Erregung los. Weil ein Kranker gesund geworden war. Natürlich kann Jesus Heil schenken. Und dann haben sie gesagt, ihr dürft alles, aber ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu reden. Mir gefällt das schon in der Apostelgeschichte, das Reden im Namen heißt ja in der Vollmacht von Jesus. Das ist was ganz anderes als über Jesus reden. Wenn ein Mensch sagt, du wirst das erleben, wenn du Jesus anrufst, du wirst in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann sagten sie, in keinem anderen ist das Heil. Das ist ja das Erregende. Keine andere Religion führt zu dieser Erfüllung im Leben. Jesus ist der einzige Weg, weil der ewige Gott Jesus in die Welt gesandt hat, in eine verlorene Welt, weil nur er den Weg zum Leben weisen kann. Auch zu einem erfüllten Leben, zur überfließenden Fülle, zu einem Glück, das niemand sonst geben kann. Wir dürfen wissen, an was das auch liegt. Alle Religionen sagen, was du tun musst. Du musst nach Mekka wallfahrten oder du musst dich vertiefen oder du musst, was die Buddhisten fordern, du musst unheimliche Lasten erfüllen. Bei Jesus nie, in der Weihnachtsgeschichte nichts, gratis. Und das stößt viele. Man hat ja schon Verwandte, ich kenne auch solche, die sagen, das ist ja billig. Ich möchte selber verdienen. Kannst du nicht. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht schauen. Und wenn du in den Urwald gehst und Orgel spielst oder was du eine Leprakranke pflegst oder was du machst, kannst du alle großen Ziele machen. Im vollkommensten Leben kannst du nie die Herrlichkeit Gottes sehen. Du bleibst ausgeschlossen mit deiner irdischen Vergänglichkeit. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, der einzige Weg ist, dass Jesus sich mir offenbart. Und der erste Missionar in Ja, ich gehe immer wieder zurück, weil ich die Aufzeichnungen von diesem Ludwig Krapf, aus deren Dingen, der in Korntal auf den Knien gestorben ist, zur Zeit des Gottesdienstes, sind ja ganz hochinteressante Reiseberichte, werden sehr teuer gehandelt, auch die Erstauflage mit über 6.000 Euro, der Ludwig Krapf. Bei uns kennt niemand den Ludwig Krapf. In den Kenia kennt jedes Schulkind mit 10 Jahren im letzten Kral den Namen Ludwig Krapf, weil die größten Säle im Museum in Nairobi Ludwig Krapf und Rebmann aus Gerlingen gewidmet sind. Er hat nie erlebt, dass er einen Menschen bekehrt hat, aber er hat gesagt, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika hinwegfließen, wie der Pangani-Fluss. Und so ist es gekommen. 80% sind heute Christen und sind herausgetreten aus all ihren Religionen und sind befreite Menschen gewesen. Er hat es nie erlebt, dass die Vanika, bei denen er gepredigt hat, auch nur dem Alkohol absagen konnten. Aber er war fröhlich und er hat gesagt, das Schlimme ist, die Leute begreifen nicht, der einzige Hebel, um eine Bekehrung zu wirken, ist das Kreuz. Einen Menschen herauszureißen. Aber die meisten Missionare, wenn sie nicht erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, die geben das auf und machen Kolonisation. Das heißt bei uns Sozialarbeit. Ja, bei uns in den kirchlichen Diensten, sage ich immer, 1 Million größte Arbeitgeber sind die beiden großen Kirchen. Wo wird da evangelisiert? In der Diakonie, in Kindergärten, in den Beratungsstellen und in Krankenhäusern. Der Stephanus als Diakon, das war ein Evangelist, da sind Leute zum Glauben gekommen. Und das ist so wichtig, dass ich merke, das kann Gott oft ganz lang warten lassen, weil er sagte, der erste Heide, der bekehrt werden muss, bist du selber. Du musst selber begreifen, dass Jesus allein das Heil deines Lebens ist. Und das hast du noch gar nicht begriffen. Du meinst immer, es liegt doch in den äußeren Dingen, was du den Menschen bringst. Und das meinen wir. Und da sagt ja Jesus, dass wir abgestorben werden müssen, dass wir uns selbst verleugnen müssen, wer sein Leben erhalten will. Das ist ja das mit dem Leben gewinnen, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich möchte doch mein Leben erhalten. Ist auch irgendwo der Punkt in deinem Leben, wo du wissen musst, die Medizin kann es auch nicht tun. Wenn der Herr nicht dir das schenkt, er hat ein Leben in seiner Hand. Ja, sehr dankbar, denn kein Wort. Natürlich, dass es Ärzte gibt, aber doch die Grenze ist da. Und das wissen wir, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Und das muss immer auch drin sein. Bei dieser Jugendkonferenz für Weltmission, die jetzt wieder stattfindet, ich bin ja so seit langem nicht mehr dabei, aber es war ja ganz wunderbar, wie uns Gott das geschenkt hat, wie das auf offene Ohren fiel. Man konnte ja gar nicht viel machen, die jungen Leute kamen. Und ich habe es ja schon gestern gesagt, dass es vielleicht missverständlich ist, warum ich nicht will, dass Journalisten kommen. Die können ja das nicht verstehen, dass uns einzig darum geht, dass junge Menschen Jesus erkennen. Und dann in ihrem Dienst diese Botschaft weitertragen, was Jesus für das Leben der Weltvölker treiben kann. Und das ist so groß, dass in den Nationen, ganz klar, das ist in China, gar nichts anderes, nur Jesus interessiert sie. Und sie wollen nichts anderes wissen als und immer tiefer hineingehen. Unsere Mitarbeiter, die dort in Yenchi waren, dort an der nordkoreanischen Grenze, wie die erzählen, das war am wunderbarsten. Wir haben lange Angst gehabt, dass nicht die Geheimpolizei das hört, aber die Studenten kamen und sagten, was ist, wenn du stirbst und so. Und sie sagen, wir müssen doch Fragen beantworten können. Und wie das war plötzlich, wie wir ihnen erzählt haben, wer ist Jesus? Und dann, wie wir miteinander Bibel gelesen haben. Und das ist so herrlich, wenn wir das erkennen. Und das war uns so wichtig bei dieser Jugendkonferenz für Weltmission, dass wir nicht, natürlich haben wir auch Leute mit ihren Berufen ausgeschickt, aber wir haben gesagt, nur Leute, ob sie Förster sind oder ob sie Ingenieure sind, die ganz klar die Lebensbotschaft verkünden. Dass es nicht in den technischen Dingen dieser Welt liegt und in den anderen, sondern, und das war so schön, dass wir diesen Termin bekommen haben, das haben viele nicht verstanden, da kommt die CMT nach Weihnachten, die Caravan Touristikmesse. Das ist ja die Wahnsinnsmesse in ganz Deutschland, eine der größten Messen, wo die Leute mit ihren Tüten rumlaufen, die Prospekten einsammeln und all die Ausstellungen sind, wie man am Meer liegen kann unter Palmen Und das ist der Sonntag davor und die Messehallen werden erst in dieser Woche eingeräumt, während wir da sind. Wir sind überall schon, die Leute räumen da die anderen Messehallen schon auf. Aber die Hauptmessehallen, die bleiben noch für die kurzfristigen Ausstellungen. Und das ist immer den Termin, den die Messegesellschaft bestimmt. Und die sind ganz glücklich, dass wir da reinrutschen und dass wir nichts anderes brauchen und keine Vorbereitung. Und das ist so toll. Und dass wir den jungen Leuten immer gesagt haben, guck mal, die Leute stehen da drüben am Flughafen und haben den Plan, jetzt fliege ich nach Teneriffa und dann liege ich da und liege in der Sonne. Und sie kommen alle enttäuscht zurück, weil die Lebensprobleme sich nicht lösen. Und du kannst an die fernsten Inseln gehen, Bali oder was weiß ich. Ich habe es ja dann erlebt, immer wenn man dann im Wartesaal im Flugzeug saß, wir waren ja nur in den Notgebieten, in den Slums. Und dann reden sie darüber, wie enttäuschend, dass man in Ostafrika, wir haben gar keine auf der Safari gar keine Tiere gesehen und das Bier war so teuer und so. Wie die alle enttäuscht nach Hause fahren. Und das große Angebot der Welt ist doch gewaltig, was da in den ausgeschüttet dürfen ja alle. Aber sie finden das Leben nicht. Und Jesus sagt, die Seele wird vergessen. Was ist denn die Seele? Was ganz Merkwürdiges. Also wie wir studiert haben, haben wir immer gesagt, es gibt gar keine Seele. Wir haben uns über den Begriff Seelsorger aufgeregt und dass die Gemeinden die Seelen zählen. Die Gemeinde hat ja nicht gesagt Gemeinde, sondern die hat so viele Seelen, 2400 Seelen hat die Gemeinde. Bis sie begriffen haben, natürlich haben wir eine Seele. Und die Seele kannst du das ganze Leben verleugnen. Das ist eine Unmittelbarkeit, die Gott in dich hineingelegt hat. Und das hat mich am meisten bewegt, wie die schweren Erlebnisse die Seele in die Tiefe ziehen. Weil du plötzlich mit Menschen redet, die Jahrzehnte leben und dann kommen sie und sagen, ich fahre nachts auf im Schlaf. Meine Frau sagt, ich kann nicht mehr das, was hast denn du? Und dann sagt er, ich habe als Mann in der Fremdenlegion Frauen und Zivilisten erschießen müssen in Indochina und ich kriege keinen Frieden. Dass man keinen Frieden kriegt, das ist ganz interessant. Wenn du plötzlich merkst, du, ich hätte eigentlich meinen Eltern noch viel mehr Liebe geben müssen, schon lange tot. Die Seele kriegt keinen Frieden. Und das ist das ursprüngliche der Atem Gottes, den er in dich hineingelegt hat. Und alle Menschen haben eine Sehnsucht nach einem Frieden. Jetzt muss ich ein böses Wort sagen. Leider können die Psychologen nicht helfen, weil sie nicht Vergebung zusprechen können. Wir haben ja am Schluss ganz die Vollmacht, dass Jesus seine Jünger beauftragt, Sünden zu vergeben. Das gibt es in der Welt nie, weil man es nie vergisst, was an Bösem uns zugefügt wurde. Das andere vergessen vielleicht, was wir anderen zugefügt haben. Aber die große Not, die Wunderbare des Evangeliums kann nur durch Jesus Vergebung zugesprochen werden, die Seele heilen. Und das ist dann ganz wunderbar, dass man dann auf einmal erkennt, wir werden ganz andere Lebensziele klar. Das andere sagt, ich will gar nicht mehr reich werden. Ich denke immer noch an einen alten Mann, weit über 80, und dann spreche ich mit ihm, sage, es war doch schwer, Ihre Frau, die Pflege, so lang. Und wieso er das sagt? Es war die schönste Zeit meines Lebens, aber wo war das schön? Ihre Frau in diesem schweren Leidensmangel, sagt er, 1. Korinther 13, die Liebe. Die Liebe, was man dort erlebt hat, ist das Allerschönste. Und wenn er auch das mal überlegt, was in der Bibel drinsteht, geben ist seliger als nehmen. Das Allerschönste, wenn du einem Kind eine Freude machen kannst und wenn das Kind dir was schenkt, braucht doch gar nicht wertvoller sein. Ein schönes Bild, das gemalt hat mit den Farbstiften. Geben ist seliger als nehmen. Es wird plötzlich alles umgedreht im Leben, wenn Jesus in deinem Leben drin steht. Du bist nicht mehr der Raffer und du freust dich, wenn du Freude machen kannst und anderen helfen kannst. Und das ist so wunderbar, dass das Leben ist völlig verkehrt durch unsere Ich-Sucht und durch unsere Gier, die wir eben haben. Ehre, was ist denn Ehre? Ich war immer ein bisschen kritisch bei den Nachrufen, weil ich sage, wir werden dich nie vergessen, heißt beim Nachruf, dabei sagen sie, Gott sei Dank ist der Querkopf weg. Und so geht es ja im Leben, ist doch alles so hart, Reichtum, Lust. Lust ist das kürzeste Moment, was man erleben kann. Und der Günter Grass hat ja gesagt, du musst die Lust mit der Teigrolle auswalzen, wenn das gehen würde. Die Lust vergeht so schnell. Vor dem Essen, nach dem Essen, das ist schon vorbei. Appetit, sag jetzt, bin ich randvoll. Nein, das ganze Leben ist eine Täuschung. Und das Herrliche, dass Jesus Erfüllung schenkt, und das ist so schlimm. Und sie finden auch nicht im Gottesdienst Frieden und auch nicht in der Musik, sondern es sind auch nicht die Töne, sondern es ist das Evangelium. Dass Jesus mich lieb hat. Das ist so gewaltig, dass er in diese Welt kam, weil ich in einer verlorenen Welt lebe. Und das ist unbeschreiblich, was das plötzlich ist. Und jetzt können wir das nur verfolgen. Das ist ja plötzlich rätselhaft, warum dann Menschen alles verlassen und aufgeben. Andere sagen dann, ist das nicht schlimm, wenn da so eine junge Frau, die gar nicht schlecht aussieht und die wird Diakonisse oder was? Muss ja nicht Diakonisse werden in unserer Zeit. Aber die sagen, nein, ich habe die höchste Erfüllung. Ich habe das Entscheidende gefunden und bin da so glücklich. Und du kannst das nicht anders tun, als dass du Jesus erkennst. Und das ist einmal aufgeleuchtet, in allen drei Evangelien kommt das, diese Verklärung Jesus war für Petrus und Jakobus ganz groß. Petrus hat das später im zweiten Petrusbrief nochmal aufgegriffen, wenn das aufschlagt, das ist doch wichtig, dass er sagt, das war für sie ein Zentralerlebnis. Petrus, das kommt hinten bei den persönlichen zweiten Petrus 1, umso fester haben wir das prophetische Wort im Alten Testament natürlich. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgenommen hat. Das wird eingeleitet, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und es ist ganz erschütternd, dass ganz viele Theologen das nicht begreifen können. Warum denn? Weil sie mit irdischen Verstandesmitteln, die immer aus unserer Welt stammen, ich kann das Einmalige nicht ergreifen, das ist das Schlimme. Ich kann das Historische nur glauben, was genauso in meinem Leben sich ereignet, und dann bleibt nichts mehr übrig für die Göttlichkeit von Jesus, weil sie nicht im Wort bleiben. Und dann ist das leer. Aber es war toll, dass dieser Albert Schweitzer, der selber zu Jesus gar keine Beziehung haben konnte, weil er sagt, ich kann als Theologe Jesus nicht erkennen. Die biblischen Texte sind mir eben von Evangelisten aufgeschriebene Texte, aber das hat keine göttliche Funktion, dass er etwas sagte bei dem Lied von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen? In Lambarene schrieb er nieder, das kann jeder Afrikaner verstehen. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Diese Befreiung aus den dämonischen Mächten, in die ich hineingezwungen bin. Dass er die Welt mit ihren tausend Plagen und der großen Jammerlast in seiner Liebe erlöst. So gewaltig. Deshalb sage ich, behalte die alten Lieder, weil das so toll dort beschrieben ist. Und das hat Paul Gerhardt in der Schwere seines Lebens, arbeitslos bis in die 40er Jahre hinein, konnte er erst heiraten. Dann nach 13 Jahren starb seine Frau Elisabeth, der Tod seiner Kinder. Was das alles war, die Pest in Berlin und die ganze Not des 30-jährigen Krieges. Aber dass Jesus ihn trägt und dass ihm das gewiss war. Herr, mein Hirtbrunnen aller Freude, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Christus ist da und gibt dir diese Frieden und diese Herrlichkeit. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Auf einer meiner Reisen in Kenia sagte die Leute der Afrika-Inlandkirche, wir haben für dich ein Zimmer bestellt am Strand in Mombasa, in diesen Bettenburgen, wo die Touristen sind. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Man freut sich immer, wenn man ein gutes Hotel hat und nicht irgendwo auf dem Sofa schläft. Aber es wäre nicht nötig sein, wir haben aus einem ganz bestimmten Grund. Guck dir mal die Deutschen an, die dort in dem Hotel drin sind. Wir meinen immer, ihr müsst einen Seelsorger schicken, der den Touristen nachgeht. Ich bin dann in dieses Hotel hineingegangen, habe mich interessiert, wie da schon an der Rezeption afrikanische Frauen vermittelt werden für die Zeit des Urlaubs und was alles an Dingen geboten wird. Aber nachts zwischen 3 und 4 bin ich runtergegangen in die Bar. Und da saßen sie im Delirium und haben ihren Schnaps getrunken. Es ist so ein Elend, Menschen, die suchen, sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist nie gelungen, dass wir einen Seelsorger dorthin geschickt haben. Es wäre sicher eine Aufgabe. Aber ich glaube, dass ganz viele in deiner Umgebung, die diskutieren mit dir über den Papst und über die Kirchensteuer und über die Pfarrer und das sind alles endlose Themen. Da könnt ihr immer sagen, die hast ja völlig recht, ich will auch davon nichts, aber ich will von Jesus was. Dass wir immer eine Frontverkürzung treiben und davon reden, dass Jesus vom Vater gesandt ist und dass er sich in jedem Menschenleben offenbaren will. Ganz egal, wie tief ein Mensch gefallen ist, weil er nichts sucht an Leistung, sondern nur vergeben und heilen will. Und das ist so überwältigend, wenn man das dann erlebt, bei Menschen, wo wirklich alles verschüttet war und alles kaputt war. Früher, wie wir jung waren, war der Wolfgang Dück so groß, wegen Raub 10 Jahre im Zuchthaus, das gab es damals noch, gesessen. Und dann zum Glauben an Jesus gekommen. Da gibt es ja noch im Sermon Online drin ein paar Ansprachen vom Wolfgang Dück. Der ist in Nachtlokale gegangen mit dem Totenkopf und sagt, das seid ihr. Was hast du von deinem Leben? Der hat das gekonnt. Leider schon ganz früh gestorben nach einer Evangelisation. Abends, nachts gegen einen Lastwagen geprallt und war gleich tot. So toll, wie Menschen diese Wende erleben und die Fülle, die Jesus gibt, die absolute Fülle, und das kann die Welt dir gar nicht bieten. Und dass du sagst, das, seitdem ich das gefunden habe, ist das wichtig. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Oder war uns dann groß im Gemeindetag im Neckarstadion, weil Jesus hat, hat das Leben. Diese ganze Erfüllung und ja, was habt ihr denn vom Leben? Und das verstehen die Leute gar nicht. Aber diese Befreitheit und die Geborgenheit in Jesus und keine Angst mehr vor dem Tod, die Überwindung, die Liebe und jeder Tag, der uns geschenkt ist, ein Tag mit neuen Überraschungen, das uns der Herr schenkt. Erscheinungsfest Epiphanias, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Immer von der Herrlichkeit. Was ist das? Das ist die Doxa, der Lichtglanz, der Gott umgibt. Das ist nicht ein äußeres Ereignis, das man mit den Augen sehen kann, sondern ein Geborgensein. Ich muss mich als alter Mensch immer wundern, dass nicht einmal Zweifel kamen seit der Entscheidung mit 15 Jahren, das mit Jesus festzumachen. Es ist doch ganz normal, dass da auch kritische Punkte. Es kann auch anders sein am Leben, aber dass der Herr ist so treu, dass er einen überfließend beschenkt und dass man nur sagen kann, ich kann nicht anders, als bei ihm zu bleiben. Und es gibt dieses Wort dann immer vom Seligsein. Und Jesus erklärt das auch in der Bergpredigt, dass man selig ist, auch da, wenn man geistlich arm ist, wenn man die Nähe des Herrn gar nicht spürt oder in der Trauer, in der großen Freude. Ganz wunderbar, wie einem das gibt und dann, dass wir auch das als großen Trost haben, dass man den Tod nicht schmecken wird. So wunderbar, dass man hindurchgehen kann, wie die Träumenden, so in vielen Liedern dann, wie man nach der Heimat reist. Ach, das ist doch herrlich. Das ist unser Weg. Und das war für diese drei Jünger einen Moment, und Petrus greift das nachher nochmal auf und sagt, uns ist erst durch diese Begegnung, dass Jesus wirklich die Gegenwart Gottes ist, der ist der sichtbare, die sichtbare Erscheinung von dem Lebendigen. Und du brauchst über die Dreieinigkeit nicht nachdenken, ich verstehe es auch nicht. Aber ich weiß, dass in Christus die ganze Herrlichkeit Gottes aufleuchtet und seine ganze Liebe Sohn. Und dann kommt das, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören und nicht sehen. Wir haben ja heute immer eine Zeit, dass wir es erfahrbar machen wollen. Und der moderne Mensch sagt, wie kann ich das erleben? Und ich sage auch die ganze Kultur, dass auch mit der Musik dann der Gottesdienst zusammenhängt, das erfühlbar zu machen, dass es irgendwo vibriert. Das ist auch bei den Pfingstbewegungen dann so, dass man es sichtbar machen will in den Erlebnissen der Wunder. Nein, aber das Herrliche, dass ein Wort, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Und in Krankheiten. Das Größte, was Sie beim Krankenbesuch mitbringen können, sagen, ich will dir nur ein Wort Gottes sagen. Und dann werden viele sagen, das ist das Beste, was du mir gebracht hast. Größer als alles, was du sonst mitbringen kannst. Und das wisst ihr, was oft, wenn ihr Niedergeschlagenen begegnet, sagt, der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Und auch die Lieder, ich finde das immer so schön, schönster Herr Jesus. Man weiß ja gar nicht, wer dieses Lied gedichtet hat, ob es aus dem katholischen Raum kommt. Das erste Mal in einem Druck 1640 oder was in Münster, in Westfalen, fassbar. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Und natürlich ist das nicht eine Frage, ob das den Kirchenmusikern gefällt. Wir lieben es ja, das Lied, wegen den Aussagen, aber das ist so herrlich. Es ist ja ganz tragisch, dass im neuen Gesangbuch, das wir haben seit ja, schon viele Jahre, ein Ton verkürzt wurde und Sie es gar nicht mehr singen können. Es gibt ja Fiasko, wenn Sie das anstimmen in die Gemeinde. Dass die Kirchenmusiker hier irgendeine Melodie aufgegriffen, da fällt immer, die erste Silbe bei der letzten Zeile kann immer gesungen werden, gucken Sie mal an, ein Gesangbuch, so tragisch. Und das zerstört oft die Freude. Nein, das wollen wir behalten, solche Zeugnisse, die uns, dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst oder es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das ist natürlich die größte Not unseres Volkes, dass sie Gott verloren haben und dass niemand in der Mitte steht. Und in vielen Gottesdiensten, dass Jesus niemand in der Mitte steht. Was denn sonst? Alles soll doch nur auf ihn hinweisen. Und das ist die größte Schuld. Und die ganzen anderen Dinge können dein Leben nicht erquicken. Und heute reden wir von den Aktivisten. Das ist ein modernes Wort. Die Aktivisten, das sind die Klimakleber oder wie wir sie sonst heißen. Es gibt auch die Aktivisten im christlichen Bereich, aber Jesus redet nicht von den Aktivisten, sondern die ihr Leben verleugnen und ihm nachfolgen. Das ist gar nicht viel nötig, also ich will in der Spur von Jesus bleiben und ich will gar nicht radikal und extrem und fanatisch sein, sondern wir brauchen das in unseren Gruppen und das. Und wenn Sie das merken, werden Sie erleben, wie plötzlich neues Leben aufbricht. Da gibt es Erweckung, da gibt es Neues. Sie werden das finden. Ich bin gekommen, sagt Jesus beim guten Hirten, Johannes 10. Wir hatten ja, dass er die Tür ist, aber da kommt dann schon 3 Verse später. Ich bin gekommen, dass Sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Christen werden krank und Christen haben Schmerzen, Christen haben Enttäuschung, aber sie haben Erfahrungen und sie decken alles andere zu. Die Sahne im Kaffee noch oben drauf. Er gibt das, der Herr, und das ist wunderbar. Er macht dich unsagbar reich, auch wenn du knapp mit dem Geld bist. Du kannst durch dieses Leben gehen und du hast ihn. Und das Herrlichste, dass Christus in dir wohnen will und seine Herrlichkeit in dir wirksam werden lassen will. Und das müssen alle hören. Das ist das Thema. Damals bei Billy Graham, dem Lausanner Kongress, war das, alle Welt soll sein Wort hören. Und das war dieser große Aufbruch, noch einmal die Weltevangelisation. Für uns Alte ist es die Hoffnung, dass eine junge Generation noch einmal in unserem Deutschland dieses Evangelium so weiter sagt. Die Form ist gar nicht wichtig und nicht das Entscheidende. Das Äußere, wie wir da uns an die Menschen heranwagen, sondern das Herrliche ist, wie das die Menschen trifft. Früher gab es die goldenen Worte und das hat mich immer überrascht, wie gottlose Leute oft angesprochen waren von so goldenen Worten. Das waren ja die einfachen, Sillenbuch war der Verlag, gibt's alles nicht mehr. Und da waren oft Bibelworte drauf oder die Plakatmission hat das gemacht. Interessant, heute wird das verboten von den Verkehrsbetrieben. Man darf keine religiöse Werbung mehr machen. Aber das war für die gottlosen Menschen, die gar keinen Zugang haben mehr zum Wort Gottes. Ich höre immer morgens, wenn ich die Nachrichten höre, das Wort zum Tag, bin immer erst bin ich enttäuscht, dass gar nichts vom Evangelium kommt. Neulich hat einer noch erzählt, dass seine Großmutter von diesen Sprechern, dass seine Großmutter so schön das gehabt hat, breit aus die Flügel, beide, oh Jesus, meine Freundin, und haben geschrieben, das ist toll, dass Sie den Namen Jesus in den Mund nehmen. Können Sie nicht noch mehr sagen von Jesus? Ich habe nie eine Antwort bekommen. Interessant, arme Würste, wenn Sie das nicht mehr wissen, denn so in einem Beruf zu arbeiten, wo man das Entscheidende vergisst, dass wie wenn ein Ingenieur ohne Computer arbeiten will oder was, das hat doch keinen Wert, das Thema ist und er will sich offenbaren und Sie sahen niemand als Jesus allein und das ist so wunderbar, was dann die Bibel wirkt. Und ich kann es Ihnen immer nur sagen, ich habe all diese Konvertiten gefragt, in Burma oder in China, Professor aus Tsingtau, warum bist du Christ geworden? Wie wir zum ersten Mal von Jesus gehört haben. Da hat ein Sehnen in uns angefangen. Das können wir gar nicht verstehen. Und dann, als wir das erste Mal eine Bibel in der Hand hatten, und erst als wir uns taufen ließen und ihm gehören. Und das ist so wunderbar, dass das das Entscheidende ist. Sie sahen niemand als Jesus allein. Wir haben es ja erlebt, im Berliner Schloss ist ja die Frage entstanden, als man das preußische Schloss, Königsschloss, wieder aufgebaut hat in Berlin. ob man das Kreuz wieder oben drauf stellen soll. Und dann ja dieses Wort, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist ja da oben jetzt eine Tafel angebracht, dass alle Institutionen, die in dem Berliner Schloss arbeiten, sich ausdrücklich von dem Kreuz und dieser Inschrift distanzieren. Das ist deshalb doch noch gemacht worden in der großen Diskussion, weil man sagte, ja, wenn man es restaurieren will, müssen wir es wieder so machen wie damals. Wir machen ja auch die Schnörkel in den Ornamenten wieder so wie früher, aber mit der deutlichen Distanz, wir können den Inhalt nicht mehr sagen. Deshalb sind wir Zeugen, die das in unserer Welt weitergeben. Und wir können schon in all den Bibelworten lesen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Erde Seele verschmachtet, und das ist so eine Sache, so bist du doch alle Zeit mein Trost, mein Heil. Und das ist so herrlich, das brauchen wir wieder, den Hinweis, was unser Leben reich macht. Und wir wollen wieder eine Gebetsgemeinschaft machen. Und das merkt, Jesus kann sich und will sich im Leben von Menschen offenbaren, seine Herrlichkeit offenbaren, seine einmalige, wunderbare Güte als Heiland. Und herrlich, wenn ihr Menschen zu Jesus führen dürft, auch im hohen Alter ist das ganz wunderbar. Im Altenheim und mit den Problemen dieser Welt, auch der Kirchen, werdet ihr nie fertig. Aber das dürft ihr einfach bezeugen und dann schenkt das der Herr oft. Schön, wenn viele beten. Herr, dafür danken wir dir, dass du das gerade bei den verfolgten Christen so erleben lässt. Dass sie geborgen sind in dir, dass sie nie klagen und dass dort die Gemeinden wachsen, nicht bei uns in der Schwindsucht, sondern dort, wo sie dich haben und dass du größer bist als alles Leid, was ihnen zugefügt werden kann. Herr, gib doch dieses neue Erwachen auch bei uns. Segne unsere jungen Leute, ganz wunderbar, dass sie dabei sind, dass sie eine Generation werden, die dich wieder groß macht, in einer müden Christenheit, in einer erschlafften Christenheit, in einer toten Christenheit, dass sie dich, den Heiland, verkündigen können. Danke jetzt auch für diesen neuen Tag, diesen herrlichen Sonnenschein, Ausklang dieses alten Jahres, in dem wir so viel mit dir erlebt haben. Und wir bitten dich, dass wir auch die Trauernden trösten können, die seelisch Schwermütigen, die Verzweifelten, die Mutlosen und die Glaubenslosen. Herr, gib uns dieses Geschick durch deinen Heiligen Geist. Amen.